Es gibt eine Frage, die mich so die letzten Tage ein bisschen umgetrieben hat, wenn ich mit dem Hund unterwegs war, rund um das Dorf, in dem ich wohne. Und zwar die Frage, ist das jetzt noch Herbst oder schon Frühling? Ihr lacht, ich habe mir diese Frage wirklich gestellt. In den letzten Jahren waren wir immer im Skiurlaub über Silvester. Und mit Skiurlaub verbinde ich ganz bestimmte Dinge. Darf ich mal fragen, wer war in den Ferien im Skiurlaub? Ihr dürft euch outen. Ich war leider nicht, wer will denn noch fahren? Ja. Mit Skiurlaub, die noch nicht da waren. Also ich verbinde mit Skiurlaub ganz bestimmte Bilder und Vorstellungen. Also das Wichtigste ist natürlich Schnee. Ohne ist schlecht. Berge sind ganz nützlich. Ich liebe Kälte. So Skifahren bei minus 15 Grad, finde ich, ist ein Kracher. Wenn der Schnee so richtig, er muss richtig knirschen, der darf nicht weich sein. Der muss knochenhart sein und knirschen. Tolle Pisten. Sonne. Mittags auf einer Hütte sitzen. Das sind so die Vorstellungen, die ich vom Skiurlaub habe. Und darum bin ich gar nicht so unglücklich, dass wir dieses Jahr nicht weg waren. Weil ich glaube, die wären dieses Jahr nicht so ganz erfüllt worden. Zumindest nicht bei Skigebieten, die meiner Preiskategorie entsprechen. Aber diese Bilder, die man hat von so einem Skiurlaub, wenn man fährt, bestimmen ja auch die Vorbereitung. Also ich bin noch nie in den Skiurlaub gefahren und kam dann im Skiurlaub an und sage, boah, jetzt habe ich die Skier und die Skischuhe vergessen. Das weiß man vorher, was man vorhat. Man hat die Bilder von Schnee und Pisten und dann packt man entsprechend ein. Skiausrüstung. Man bucht das Hotel oder eine Ferienwohnung. Die Kleidung wird entsprechend gepackt und. Die Vorfreude, die Erwartungen, das, was man sich vorstellt unter diesem Urlaub, bestimmt das ganze Handeln im Vorfeld, bestimmt das Denken im Vorfeld und sogar schon das Fühlen im Vorfeld. Also ich erinnere mich an ein Jahr, da lag fast so wenig Schnee wie jetzt. Da war bei Vorfreude von mir nicht allzu viel übrig. Da habe ich ernsthaft zu meiner Frau gesagt, wollen wir wirklich die Skier einpacken? Wir können auch spazieren gehen. Ich war dann froh, dass wir es eingepackt hatten. Die hatten dann doch mit Schneekanonen ein bisschen was dahin gemacht. Aber das war wirklich nur ein bisschen was. Das Bild, das wir vorher haben, bestimmt unser Handeln. Ich mache mal ein paar Tests mit euch. Ihr müsst jetzt nicht laut antworten. Ich werfe einfach ein paar Begriffe in den Raum. Und ich möchte euch auffordern, mal die Augen zu schließen und zu schauen, welche Bilder euch bei diesen Begriffen kommen. Und welche Gefühle euch dann kommen. Welche Vorstellungen sich in euch ausbreiten. Fangen wir mal bei etwas an, was mir ein wenig näher liegt. Fußball. Bayern München. Ihr müsst nichts sagen. Ich weiß, hier sitzen Freunde von mir, die genauso empfinden wie ich dabei, nämlich positiv. Es gibt auch welche, der Jens da hinten schüttelt nur noch im Kopf. Schon den zweiten Platz abgefunden dieses Jahr. Aber ist klar, es kommen sofort bestimmte Assoziationen. Oder wenn ich ganz andere Begriffe nehme. Angela Merkel. Vielleicht ist der ein oder andere jetzt hier und sagt, die war doch schon immer da, oder? So ging es mir damals mit Helmut Kohl, als der plötzlich nicht mehr Kanzler war. Ich dachte, geht das ohne? Ich kannte das nicht. Berliner Flughafen. Ich könnte auch sagen Elbphilharmonie. Regen, der Mond, Hunde, Spaziergang, alles, ich habe einfach mal wahllos Begriffe genommen, alles Begriffe, wo sich sofort bestimmte Bilder in uns aufdrängen. Und diese Bilder verbinden wir mit Gefühlen, mit Sympathie, mit Antipathie, verbinden wir oft mit Erlebnissen, die wir haben. Mit Vorstellungen, die wir haben. Aber wir können noch mal in den geistigen Sektor gehen, wenn ich sage, Himmel. Ich glaube, jetzt wird es schwammiger, oder? Gott. Glaube. Was sind unsere Bilder an dieser Stelle? Unsere Bilder prägen unser Handeln. Prägen unser Denken, unser Fühlen. Was sind also unsere Bilder an dieser Stelle? Das Bild, das Paulus vom Glauben hat, ist das Bild eines Wettlaufs. Paulus denkt an einen Wettlauf, wenn er vom Glauben redet. Da schreibt er zum Beispiel im Korintherbrief: Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber ein jeder empfängt den Siegpreis? Oder im Philipperbrief sagt er: Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage dem vorgesteckten Ziel nach, dem Siegpreis der himmlischen Berufung. Auch wieder dieses Bild der Laufbahn. Also ich glaube, Paulus stellt sich das in etwas so vor. Ich habe da mal ein Video mitgebracht. Das war in London bei der letzten Olympiade, der 400-Meter-Lauf.
Well, they're away in the 400 meters. The two blue vests of the Bahamas off fast. Chris Brown's off fast. So too is Pinder outside. On the outside, he's ahead of Kevin Borley at the moment. Kirani James running well, though. His long strides taking him further up the field in the back straight here. He's being tracked by Gordon, and it may well be James at the moment, but it's still Pinder also going well outside here, and Rubén Santos, the junior, as well. But it's Kirani James, world champion last year, coming into the home straight with a marginal lead. Two lanes outside him, he's got Rubén Santos, the junior. But it's Kirani James, so impressive last year to take the world title. He's now added the Olympic title. Santos and also Gordon. It's a Caribbean triumph. They dominated the medals. And look at the time, too. James came here with a best of 44.36. He's just seen the clock. It says 43.94. Easily the fastest in the world this year. He's world youth champion, world junior champion, world champion, now Olympic champion. This is the man. And he's still 19 years of age. Kirani James is Olympic champion.
Ist das Bild, das Paulus vom Glauben hat? Ist das Bild, das wir selbst von unserem Glauben haben? This is the man. World Champion. Olympic Champion. Siegreich. Ist das unser Bild vom Glauben? Großartig. Überlegen. Erfolgreich. Sündlos. Ja, oder zumindest in den meisten Stellen. Gott immer im Herzen. Brennend im Glauben, alles verstanden im Glauben. Ist das unser Bild? Ist das unser Selbstbild? Wenn Jesus sagt, wir sollen vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, spiegelt das wieder, wie wir unseren Glauben sehen, wie wir uns selbst erleben? Deshalb hatte ich eine Frage formuliert. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich wollte gerade sagen, die Realität bei uns sieht doch oft ganz anders aus, oder? Dass wir uns nicht so fühlen, als wären wir der da vorne wegrennt. Dass wir Zweifel erleben, die uns belasten. Krankheit, die uns niederdrückt. Trauer, die uns lähmt. Und blind macht für alles andere. Überforderung, dass wir nicht mehr wissen, was kommt als nächstes, was soll ich tun? Dass wir älter werden, dass das Alter kommt und wir nicht mehr so können, wie wir vielleicht gerne würden. Dass Einsamkeit uns zu schaffen macht. Dass Sorgen uns binden. Dass es da unerfüllte Sehnsüchte vielleicht in unserem Leben gibt, als Menschen, die auch gelebt werden wollen. Oder dass Schuld und Sünde uns zu Fall bringen. Ich glaube, das ist viel eher unsere Glaubensrealität als so ein strahlender 400-Meter-Olympiasieger. Also was, wenn wir fallen im Glauben? Was, wenn wir stolpern? Was, wenn wir nicht so können, wie wir vielleicht tief in uns drin gerne würden? Ich glaube, die meisten von uns kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist eine der am häufigsten gepredigten Geschichten in der Bibel. Für die, die es nicht kennen, ich gebe mal so eine Kurzzusammenfassung. Mein Sohn geht zu seinem Vater und sagt: Papa, ich habe genug von dir. Ich will auf eigenen Füßen stehen. Zahl mir bitte mein Erbe aus. Und ich gehe dann. Der Vater macht das. Der Sohn geht ins Ausland. Schafft es in relativ kurzer Zeit, sein gesamtes Erbe über die Bühne zu kriegen, auszugeben, bei Fehlinvestitionen zu verlieren. Muss sich Jobs suchen, die immer schlechter werden. Bis dahin war er nur Sohn des Vaters. plötzlich muss er arbeiten. Und am Ende landet er bei den Schweinen in der Schweinehütte und darf noch nicht mal das Futter der Schweine essen, um selbst satt zu werden. Und in dieser Situation sagt er, Mensch, mein Vater hat eine große Firma. Am besten ist, ich gehe zurück und frage ihn, ob ich so einen Hilfsarbeiterjob haben darf als Tagelöhner. Er überlegt sich im Kopf schon, was er sagen will. Vater, ich habe gesündigt vor dir. Nimm mich doch als einen deiner Tagelöhner auf. Er kommt zurück und der Vater sieht ihn schon von Weitem, erwartet ihn schon, läuft ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme. Und der Sohn kann sein Sprüchlein sagen. Der Vater sagt, komm, vergiss das alles. Hier hast du den Siegelring, du bist wieder mein Sohn, du bist wieder Erbe. Lass uns feiern gehen. Eine Geschichte, die unser Bild vom Glauben sehr stark geprägt hat. Dass wenn wir umkehren zu Gott, Gott uns mit offenen Armen empfängt. Aber ich möchte die Geschichte mal weiterspinnen. Ein bisschen anders, als Jesus sie weitererzählt hat. Der erzählt dann noch von einem zweiten Bruder, den will ich mal außer Acht lassen. Ich stelle mir vor, was ist denn, wenn dieser Bursche 1-2 Jahre wieder zu Hause ist, wie die Made im Speck, und es ihm wieder richtig gut geht. Und er plötzlich sagt, boah, ist auf eigenen Füßen stehen. War gar nicht so verkehrt. Das eine Mädel da gefiel mir doch ganz gut. Ich war einfach zu doof, ich war zu unerfahren, ich hätte besser auf mein Geld achten müssen, besser investieren. Aus Fehlern wird man klug. Ich probiere es nochmal. Geht zu seinem Vater und sagt, Papa, Déjà-vu, ich bin ja wieder dein Erbe, gell? Lass mal rüberwachsen, die Kohle. Zahl mich wieder aus. Ich will wieder weg. Der Vater zahlt ihn aus. Und der Sohn geht wieder ins Ausland. Und die Geschichte wiederholt sich. Er wird wieder übers Ohr gehauen, er verliert wieder sein Geld. Und er kommt wieder völlig pleite unterm Boden nach Hause. Was wäre denn jetzt unser Bild des Vaters? Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind in uns. Stellen wir uns jetzt noch den Vater vor, der sagt, schön Sohn, dass du ein zweites Mal völlig abgebrannt nach Hause kommst, dass inzwischen, ich bin schlecht in meiner Mathematik, ich weiß nicht, wie viel Prozent des Erbes jetzt weg sind. Stellen wir uns so den Vater vor, oder stellen wir uns den Vater jetzt eher vor, der sagt, Tagelöhner willst du werden bei mir? Nee, noch schlechter. Mehr als Tagelöhner hast du auf gar keinen Fall verdient. Das gemästete Kalb vom letzten Mal, vergiss es. Vergiss es. Du darfst dir ab jetzt nur noch das essen, was unsere Diener wegwerfen wollen. Weil es ungenießbar ist. Das ist das, was du jetzt bekommst. Um Himmels Willen, sei froh, dass ich dir ein Dach über dem Kopf biete, in der Scheune nebenan. Ist das nicht viel eher unser Bild an der Stelle? Auch unser Bild im Glauben? Wir haben Glaube und Gnade erfahren. Was ist denn, wenn wir dann fallen? Schuldig werden. Zweifeln. Stellen wir uns Gott dann nicht eher so vor, dass er sagt, du, jetzt reicht's aber. Du hast deine Chance gehabt. Dir wurde doch schon mal vergeben und du hast mit Füßen getreten. Du bist jetzt raus hier. Ist das nicht viel eher unser Bild? Was wir uns aber offen nicht eingestehen. Hermann Heinrich Grafe, der Gründer der Freien Evangelischen Gemeinden, hat einmal gedichtet, darf ich wieder zu dir kommen mit der gleichen Schuld? Oh Mensch. Oder sagt Gott nicht, das habe ich dir doch gestern erst vergeben, was bist du denn schon wieder damit da? Um Himmels Willen, lern doch endlich mal was. Ist das nicht viel eher unser Bild? Ich habe noch ein Video dabei, ein Video eines anderen Wettlaufs. Der sieht ein bisschen anders aus. Ich entschuldige mich im Vorfeld für die schlechte Qualität. Das gibt es leider nicht besser. Das Video ist von 1992. Da gab es noch kein HD und Ähnliches. Auch Olympische Spiele, auch 400 Meter. In Barcelona. Derek Redmond, hier sieht man ihn, war favorisiert. Jahresweltbestleistung bis dahin und Ähnliches. Das sollte jetzt sein Tag werden. Aber dann kam es anders. Nach 150 Metern spürte er einen Schmerz im Oberschenkel. Muskelfaserriss. Und kann nicht mehr weiterlaufen. Alle Träume zerplatzt. Der großartigste Moment seiner Karriere. Kaputt. Aber Derek Redmond war so sehr auf das Ziel ausgerichtet, dass er dieses Rennen zu Ende laufen wollte. Mit Muskelfaserriss. Die Ordner haben versucht, ihn aufzuhalten. Und durch die Absperrungen lief ein Mann zu ihm, um ihn zu stützen. Der Ordner ließ ihn durch, weil der Mann nur sagte: Ich bin doch sein Vater. Und der Vater trägt den Sohn ins Ziel. Ist das nicht viel eher unsere Situation im Glauben? Dass wir sind wie Derek Redman, laufen wollen, aber stolpern, fallen, uns verletzen. Der Widersacher sagt vielleicht zu uns: Lass es sein. Gib auf, das lohnt nicht, jetzt noch weiterzulaufen. Das Rennen ist vorbei, du hast verloren. Du kannst nichts mehr erreichen, du kannst nichts mehr gewinnen. Du bist raus, dich mag jetzt keiner mehr. Alle mögen nur den Helden. Der Widersacher sagt dann vielleicht zu uns: Jetzt kannst du es gleich mit dem Glauben aufgeben. Und Gott durchbricht die Absperrung und kommt zu uns. Das haben wir gerade gefeiert an Weihnachten. Genau das. Dass Gott alle Grenzen, alle Absperrungen durchbricht, um zu uns zu kommen und uns ans Ziel zu tragen. Gott ist so auf dieses Ziel ausgerichtet, die Ewigkeit bei ihm, dass er alles dafür tut, dass wir da hinkommen. Ich habe eben Jesus zitiert, der sagt: Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Im Griechischen steht ein Wort, das heißt nicht vollkommen übersetzt, sondern auf das Ziel ausgerichtet sein. Seid so sehr auf das Ziel ausgerichtet, wie euer Vater im Himmel auf das Ziel ausgerichtet ist. Gott tut alles, damit wir ans Ziel kommen. Gott ist an unserer Seite, wenn wir fallen. Der lässt uns da nicht liegen und verschränkt die Arme und sagt: Jetzt sieh mal zu, wie du wieder hochkommst. Ich habe dir doch schon mal aufgeholfen. Gott kommt zu uns und trägt uns ans Ziel. Das Abendmahl, das wir gleich gemeinsam feiern, ist ein Bild genau dafür. Dass Gott wieder und wieder und wieder und wieder und wieder zu uns kommt, um uns zu tragen, egal wie oft wir fallen. Und wenn wir das tausendste Mal fallen und stolpern und zum tausendsten Mal den gleichen Fehler machen, dürfen wir wieder zu ihm kommen. Darf ich wieder zu dir kommen mit der gleichen Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld, Hermann Heinrich Grafe? Und die Antwort, die er sich selbst im Lied gibt: Ja, ich darf wiederkommen. Weil der Vater wieder und wieder und wieder vergibt und uns trägt. Das wusste der doch vorher schon, bevor er Mensch wurde. Dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen, als Sieger da 400 Meter durchs Ziel zu laufen. Sondern dass wir genau die sein werden, die wieder und wieder und wieder fallen und stolpern. Aus den unterschiedlichsten Gründen, die ich eben genannt habe. Aber Gott ist der, der uns trägt. Der Prophet Jesaja schreibt einmal in einer Vorhersage über Jesus: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Was ist unser Erlöser? Der macht uns nicht fertig. Der trägt uns. So ist Gott. Und nur deshalb können wir Abendmahl feiern. Und das ist genau das Bild dafür, dass wir hier nicht als sündlose, perfekten Menschen sitzen müssen, sondern dass wir hier sitzen dürfen als die Sünder, die wir sind, als die Gefallenen, die wir sind und das Symbol seiner Vergebung in uns aufnehmen dürfen. Wieder und wieder und wieder. Amen.